Shalom, ihr Lieben. Nach unserer Detektivgeschichte und Doppelfolge zum Antihelden Biliam kommen wir wieder zurück zu den Fehlern, die unsere Vorfahren in der Wüste erlebt hatten. 1. Korinther 10, Vers 1 und Vers 6. Liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Alle diese Ereignisse sind uns als warnendes Beispiel gegeben. Wir sollen unser Verlangen nicht auf das Böse richten, so wie sie es taten, als sie ihren Gelüsten folgten. Man könnte sagen, dass diese Verse so etwas wie die große Überschrift zum gesamten 4. Buch Mose sind. Sie lehren uns, dass wir all das, was sie damals gemacht haben, nicht noch einmal machen sollen. Wir sollen unser Verlangen nicht auf das Böse richten, so wie sie es taten, als sie ihren Gelüsten folgten. Zu dieser Warnung von Paulus hört man oft, ja, das war damals, aber solche Fehler machen wir heute doch nicht mehr. Wer so denkt, macht Paulus unbewusst zu einem Lügner. Unter anderem auch deswegen, weil er ein paar Verse später auch noch das hier geschrieben hat. 1. Korinther 10, die Verse 11 bis 12. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Seine letzte Aussage in anderen Worten ausgedrückt: Wer meint, dass er nicht dieselben Fehler machen würde wie jene damals, muss aufpassen, dass nicht genau das geschieht und er doch dieselben Fehler wie jene damals macht. Und das vielleicht sogar, ohne dass er oder sie das bemerken. Auf diese Gefahr gehen wir in der heutigen Folge ein, vor allem in den letzten 3 von 4 Lehrblöcken. Also holt eure Bibeln raus, denn wir legen jetzt los. Das Gelübde einer Frau. In 4. Mose 30 lesen wir das ganze Kapitel lang von Geboten und Bestimmungen rund um das Gelübde. Aber nicht um das Gelübde allgemein, sondern um das Gelübde einer Frau. Dazu steht unter anderem in 4. Mose 30, die Verse 4 bis 6 geschrieben: Und wenn eine Frau dem Allmächtigen ein Gelübde ablegt und sich eine Verpflichtung auferlegt im Haus ihres Vaters, solange sie ledig ist, und ihr Vater hört von dem Gelübde und der Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, und ihr Vater schweigt dazu, so gelten alle Gelübde und jede Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, ist gültig. Erhebt aber ihr Vater am selben Tag, an dem er davon hört, Einwände gegen ihr Gelübde, wird es ungültig. Dann wird der Allmächtige ihr verzeihen, dass sie es nicht einhält. Hier lesen wir davon, dass der Papa einer unverheirateten Frau das Gelübde ungültig machen kann, wenn er denkt, dass das nicht gut für sie ist. Wie ist es bei einer verheirateten Frau? 4. Mose 30, 11 bis 12. Wenn eine verheiratete Frau dem Allmächtigen irgendein Gelübde ablegt und ihr Mann sagt nichts dagegen, dann gelten alle ihre Gelübde. Falls ihr euch jetzt denkt:
Aber wieso steht da nur etwas von Frauen? Wie ist das bei Männern? Kann zum Beispiel eine Ehefrau das Gelübde ihres Mannes aufheben?
Nein, das geht nicht.
Und wieso nicht?
Lasst uns dazu mal einen Vers aus dem NT lesen. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr auch Folgendes wisst: Christus ist das Oberhaupt eines jeden Mannes, der Mann das Oberhaupt der Frau und Gott das Oberhaupt von Christus.
Was ist mit Oberhaupt gemeint?
Wir wollen euch diesen oft falsch verstandenen und leider auch oft falsch gelebten Vers anhand eines Beispiels aus dem Sportbereich erklären. Stellt euch irgendeine Mannschaftssportart vor. Hier in Deutschland ist Fußball am bekanntesten, also nehmen wir einfach mal das. Bei einem Fußballteam geht es um Einheit. Und diese Einheit erreicht man am besten, wenn jeder seine Rolle im Team kennt und genau das macht, was seine Aufgabe ist. Das heißt zum Beispiel, dass ein Verteidiger nicht ständig versucht, vorne Tore zu schießen, sondern er verteidigt hinten zusammen mit den anderen Verteidigern das Tor. Ein Stürmer macht es umgekehrt. Seine Aufgabe ist es nicht, hinten zu verteidigen, sondern er soll vorne Tore schießen. In kurz: Jeder im Team hat seine Aufgabe Alles hat seine Ordnung. Je besser jeder seine Aufgabe erfüllt, desto besser funktioniert die Ordnung und Einheit im Team. Dasselbe gilt auch für den Trainer. Auch er hat seine Aufgabe und er trägt die Hauptverantwortung im Team. Er ist, so ähnlich wie im Vers im 1. Korintherbrief beschrieben, das Oberhaupt des Teams. So ähnlich ist es auch in einer Familie. Da ist der Papa der Trainer, also das Oberhaupt. Und er und alle anderen in der Familie sind zusammen ein Team. Wenn jeder im Familienteam seine Aufgabe erfüllt, dann funktioniert die Einheit. Ganz so wie beim Fußballteam auch. Wenn aber zum Beispiel jemand in der Familie den Papa spielt, obwohl er oder sie das gar nicht ist, dann zerbricht die Einheit und die Ordnung gerät durcheinander. Ganz genau so wie bei einem Fußballteam auch. Wenn da jeder meint, der Trainer zu sein oder nicht auf den Trainer hört, dann funktioniert die Einheit nicht. Die gesamte Ordnung kommt durcheinander, weil jeder macht, was er will und jeder meint, es besser zu wissen als der Trainer, der das Oberhaupt ist. Sollte es aber mal vorkommen, dass wirklich ein Spieler es besser weiß als der Trainer, dann heißt das noch lange nicht, dass er jetzt nicht auf den Trainer hören soll oder selbst der Trainer des Teams wird. Nein, der Spieler geht zum Trainer und redet mit ihm. Und wenn der Trainer ein guter Trainer ist, wird er sich über die Hilfe des Spielers freuen. Aber die Aufstellung und die Aufgaben ändern sich dadurch nicht. Das heißt, der Trainer bleibt der Trainer und das Oberhaupt des Teams. Und der Spieler bleibt der Spieler. Tun also alle ihre Aufgabe und helfen sich gegenseitig und halten dabei gleichzeitig die Ordnung ein, dann wird ein gutes Team daraus. Machen sie das nicht, gibt es nur Chaos. Genau so ist es auch im Familienteam. Je besser jeder seine Aufgaben erfüllt, je besser man sich gegenseitig hilft und je besser man sich an die Ordnung Gottes hält, desto mehr Einheit und Segen gibt es in der Familie. Es gibt noch eine weitere wichtige Ähnlichkeit zwischen dem Fußballteam und dem Familienteam. Wenn etwas schief läuft, wisst ihr, wer dann am Ende Schuld hat? Genau, der Trainer bzw. der Papa. Denn er ist das Oberhaupt. Er trägt die Verantwortung. Was also bei Mannschaftssportarten alles total logisch und klar ist, sollte in der Familie auch so sein. Denn in der Familie hat nicht irgendein Verein, sondern Gott die Rollen verteilt. Er hat bestimmt, wer das Oberhaupt ist, nämlich der Papa. Und der Papa ist nicht da, um über euch zu herrschen, sondern um über euch in Liebe zu wachen, besonders über die Frauen im Haus. Das ist auch der Grund, warum unser himmlischer Vater im 30. Kapitel so viele Gebote zum Schutz seiner Töchter gegeben hat. Am Ende gilt immer, euer Papa liebt euch und würde sein Leben für euch geben. Also helft ihm alle, wo ihr nur könnt, denn er hat keinen leichten Job. Nehmt alle eure persönlichen Rollen ein und seid ein Team, eine Einheit in Liebe, die für Gott lebt. Abschließend zu diesem Lehrblock möchten wir euch noch die Worte einer Schwester von uns mitteilen. Sie geht dabei auf die Frage ein, warum ist das mit den Gelübden von uns Frauen so? Ihre persönlichen Worte dazu?
Frauen sind emotionaler als Männer und können unbedachte Versprechen aussprechen, wie zum Beispiel ich es getan habe. Ich habe Gott versprochen, ich färbe nie wieder meine Haare, bis sie grau werden. Ich benutze keine Foundation mehr und trinke nie wieder Alkohol. Alles Dinge, die Gott gar nicht von mir gefordert hat und es im Nachhinein fraglich ist, ob ich diese Gelübde überhaupt hätte machen müssen. Aber weil zum Beispiel in diesem Fall mein Mann nichts dagegen gesagt hat, bin ich jetzt daran gebunden und verpflichtet, Gott diese Versprechen einzuhalten. Wenn ich das nicht tue, sündige ich. Deshalb mein Rat an euch Mädels, überlegt euch das 20-mal und schlaft ein paar Nächte drüber, bevor ihr Gott ein Versprechen gebt. Besprecht es am besten vorher mit euren Eltern, ob es überhaupt notwendig ist oder lebenslang einhaltbar ist. Meistens sind es Emotionen oder hormonelle Schwankungen, die uns teilweise sogar verwirren können.
Der ungeduldige Momentmensch. Im 32. Kapitel dieser Portion lesen wir davon, wie das Volk auf dem Weg ins verheißene Land durch einen besonders schönen Ort marschiert. Als die Söhne Rubens und die Söhne Gads diesen schönen Ort sehen, sagen sie Folgendes zu Mose. 4. Mose 32, Vers 5. Und sie sagten weiter zu Mose, »Wenn wir Gnade vor dir gefunden haben, dann lass doch dieses Land uns, deinen ergebenen Dienern, zuweisen. Erlaube uns, dass wir uns hier ansiedeln und nicht erst den Jordan überqueren müssen.« Mit den Worten »nicht erst den Jordan überqueren müssen« meinen sie, dass sie nicht an den Ort wollen, den ihnen Gott versprochen hat. Sie sehen das saftige Land und wollen lieber hierbleiben. Sie wollen nicht weiter marschieren, sondern sie wollen jetzt und sofort dieses Land haben. Zu diesem sofort haben wollen ein kleines Bild, was die Situation damals ziemlich gut veranschaulicht. Das Bild passt deswegen so gut, weil die Stämme Ruben und Gad damals auch lieber das haben wollten, was sie gerade sehen konnten. Sie vertrauten Gott nicht, so wie hier im Bild das Kind dem Sohn Gottes nicht vertraut. Sie hatten nicht nachgedacht, was sie durch ihren Wunsch eigentlich sagten. Sie sagten nämlich so etwas wie, »Wir sind zwar von Gott befreit worden und sind dann 40 Jahre durch die Wüste marschiert, damit wir in das Land kommen, das Gott uns versprochen hat, aber das ist schon okay, wenn wir jetzt hier kurz vor dem Ziel stehen bleiben und uns selbst diesen Ort aussuchen. Vielleicht hat Gott auch einen Fehler gemacht und dieses wundervolle Stückchen Land, was wir hier haben wollen, einfach übersehen.« Das ist natürlich absurd. Es war unüberlegt, undankbar und ungeduldig von ihnen. Sie wollten einfach nur das haben, was sie zu diesem Zeitpunkt gesehen hatten. Sie wollten diesen Ort und sie wollten es sofort haben. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst. Falls ja, solltet ihr wissen, dass das keine gute Eigenschaft ist. Menschen, die von einem Moment auf den anderen unüberlegt handeln, nur weil sie etwas sofort haben wollen, sind unweise. Wenn wir so sind, können wir sehr viel Unsinn anstellen, den Gott nicht mag. Daher lerne von klein auf, sei kein ungeduldiger und unüberlegter Momentmensch. Habe Geduld und warte. Glaube und vertraue. Erst recht, wenn du zum Beispiel Gott um etwas im Gebet bittest. Dann solltest du erst recht viel Geduld, Glauben und Vertrauen aufbringen. Denn manchmal dauert es bis zur Erfüllung unserer Gebete sehr, sehr lange. Römer 8, Vers 25. Wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Dornen in den Augen und Stacheln in den Seiten. Zu dieser vielleicht etwas seltsamen Überschrift gleich die erklärenden Verse dazu aus 4. Mose 33, 51 bis 55. Rede zu den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, sollt ihr alle Bewohner vertreiben. Zerstört ihre Götterfiguren aus Stein und Metall. Reißt die Opferstätten ab, die sie auf den Bergen und Hügeln gebaut haben. Nehmt das ganze Land in Besitz und lasst euch dort nieder, denn es ist mein Geschenk an euch. Teilt die einzelnen Gebiete durch das Los unter euch auf. Dabei sollt ihr den großen Stämmen mehr Land geben als den kleinen. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes vor euch nicht vertreibt, sollen die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden, und zu Stacheln in euren Seiten, und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Warum wollen wir gerade über diese Stelle mit euch reden? Wir haben ja über all die Folgen verteilt euch immer wieder etwas zeigen können. Dieses Etwas könnte man auch das Wunder des Gesetzes nennen. Wunder deswegen, weil selbst die merkwürdigsten Stellen aus der Tora uns noch total viel Praktisches für unser Leben lehren können. Diese Stelle hier ist eine davon. Was meint ihr, was das Praktische in 4. Mose 33, Verse 51 bis 55 sein könnte? Denkt mal gemeinsam mit euren Eltern darüber nach und macht dann weiter. Okay, seid ihr soweit? Dann schauen wir uns zuerst einmal eine Stelle an, die uns bei der Antwort weiterhelfen wird. 5. Mose 12, Vers 30. Lasst euch nicht dazu verführen, ihre Bräuche nachzuahmen, nachdem ihr diese Völker besiegt habt. Erkundigt euch nicht danach, wie sie ihre Götter verehrt haben, um euren Gottesdienst ebenso zu machen. Hier kann man die Gefahr erkennen, vor der Gott seine Kinder gewarnt hatte. Es ist die Gefahr der Vermischung mit dem Gottesdienst von anderen Völkern. Das heißt, man ehrt Gott auf die Weise, wie es geschrieben steht, aber man ehrt ihn auch so, wie die anderen Völker ihre Götzen verehren. Man vermischt beides miteinander. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen,
aber diese Gefahr gibt es ja heute so nicht mehr, oder?
Doch, und wie es die gibt. Denn wenn man Gott so ehrt, wie es nirgends geschrieben steht, dann kann es passieren, dass man ihn auf eine Weise ehrt, die ihm nicht gefällt. Feiert man da zum Beispiel Feste, wie zum Beispiel Weihnachten, die nirgends in der Bibel geschrieben stehen, dann ist diese Gefahr groß. Da nützt es dann nichts, wenn man sagt, dass man das ja für Gott macht. Denn genau darum geht es ja in seiner Warnung. Nicht ihre Bräuche nachahmen, um euren Gottesdienst ebenso zu machen. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir aus dieser Stelle lernen können. Denn wenn man versteht, wovor uns Gott als lebenswichtige Weisung warnt, dann kann man diese Warnung auf viele, viele Bereiche in unserem Leben anwenden.
Wie ist das gemeint?
Auch zu dieser Frage wollen wir uns zuerst einmal einen Vers anschauen, der uns bei der Antwort weiterhelfen wird. 1. Korinther 15, Vers 33. Macht euch nichts vor. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Damit ihr diesen Vers besser versteht, kurz ein passendes Beispiel dazu. Wenn ihr Zeit mit Freunden verbringt, die zum Beispiel Dinge tun, die unserem Gott nicht gefallen, dann wird dieser schlechte Umgang irgendwann auf euch abfärben. Das heißt, auch ihr werdet irgendwann Dinge tun, die unserem Gott nicht gefallen. Und solltet ihr jetzt denken, dass das bei euch nicht passieren kann, dann achtet auf die ersten Worte in diesem Vers. Denn die sind für euch bestimmt. Macht euch nichts vor. Vielleicht gehen euch jetzt passend dazu ein paar Gedanken durch den Kopf und ihr denkt über das eine oder andere nach. Falls das so ist, nutzt diesen Moment, dass das Wort Gottes zu euch spricht. Redet mit euren Eltern über Dinge, über die ihr vielleicht noch nicht mit ihnen geredet habt. Vielleicht habt ihr Umgang mit Freunden, die eure Eltern noch nicht so gut kennen. Vielleicht machen diese Freunde Dinge, wo ihr wisst, dass die nicht gut sind, dass sie Gott nicht mag. Dann nutzt jetzt diesen Moment und traut euch. Redet offen und ehrlich mit euren Eltern über diese Freunde. Sonst verführen sie euch dazu, dem Allmächtigen untreu zu werden und alle die bösen Dinge nachzumachen. Das steht geschrieben in 5. Mose 20, Vers 18. Wieso ist das immer noch so wichtig? In diesem Lehrblock wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, die zurück auf das Versprechen Gottes an Abraham geht. 1. Mose 13, Vers 15. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Wie wichtig ist dieses Versprechen an Abraham für uns heute? Ist dieses Versprechen überhaupt noch gültig? 1. Mose 17, Verse 7 bis 8. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Das Versprechen ist also für immer und ewig gültig. Es wird niemals gebrochen werden. Aber ist es für uns, die wir zu unserem Messias Jeschua gehören, noch wichtig? Galater 3,29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Dieses von Gott an Abraham und seinen Nachkommen versprochene Erbe, nämlich das Land Kanaan, ist also auch unser Erbe. Das Land ist Gottes Geschenk an uns. Und ein ewiges Geschenk Gottes verdient natürlich einen Eintrag auf unserer Schlüsselkarte. Aber, wie wir es im ersten Lehrblock sehen konnten, gibt es welche, die dieses Geschenk Gottes nicht zu schätzen wissen. In dem Fall waren es die Großfamilien Rubens und Gads, die ihr Geschenk von Gott nicht haben wollten. Sie wollten sich ihr Geschenk selbst aussuchen und lieber dableiben, wo sie waren. Sie fühlten sich wohl dort und dachten, dass das alles nicht so wichtig sei. Vielen heute geht es leider ähnlich, vielleicht aus anderen Gründen als damals, aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Man will, aus welchen Gründen auch immer, das Geschenk, das Gott seinen Kindern verheißen hat, irgendwie nicht haben. Man sehnt sich nicht nach diesem Geschenk. Findet ihr das nicht irgendwie seltsam? Man ist doch sonst so gierig auf Geschenke. Und dann ist dieses Geschenk auch noch von Gott. Und durch Christus dürfen wir sogar an diesem Geschenk teilhaben. Aber irgendwie wollen es die allermeisten einfach nicht haben. Seltsam, oder? Als Grund, warum man sich nicht nach diesem göttlichen Geschenk sehnt, wird häufig genannt, dass das nicht mehr wichtig sei. Heute ging es ausschließlich nur noch um das geistliche Erbe. Aber ist das so? Was sagt uns die Heilige Schrift zu dem Land, was uns Gott versprochen hat? Wir hatten ja schon mal gesehen, dass das Versprechen ewig gültig ist. Auch hatten wir gesehen, dass es für Gläubige an Jeschua gilt. Diese beiden Punkte sind erst einmal total klar. Aber was sagt die Heilige Schrift noch so über das Land? Sehr, sehr viel. Es ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der wichtigsten biblischen Prophezeiungen. Immer und immer und immer wieder lesen wir in der Bibel vom Heiligen Land. Hier nur ein Beispiel aus Hesekiel 39, die Verse 7 bis 8. Inmitten meines Volkes Israel erweise ich mich als der heilige Gott. Ich lasse nicht länger zu, dass mein Name in den Schmutz gezogen wird, sondern sorge dafür, dass die Völker erkennen, dass ich der Allmächtige bin, der heilige Gott Israels. Gebt Acht, es kommt, es geschieht. Das ist der Tag, den ich schon lange angekündigt habe. Das sagt der Herr, der Allmächtige. Erst einmal lesen wir hier nichts von einem Land, aber dafür lesen wir von einem ganz besonderen Tag. Von einem Tag, von dem der Allmächtige anscheinend sehr oft geredet und schon lange vorher prophezeit hat. An diesem besonderen und prophezeiten Tag sollen alle Völker der Welt erkennen, dass es nur einen Gott gibt, nämlich den Gott Israels. Also in der Tat ein ganz, ganz besonderer Tag. Aber was wird an diesem Tag geschehen? Wie werden alle Menschen Gott erkennen können? Unter anderem durch dieses wichtige Ereignis hier. Hesekiel 37, die Verse 21 bis 22 und der Vers 28. Und sage zu ihnen, so spricht der Allmächtige, siehe, ich werde die Kinder Israels aus allen Völkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. Dort auf den Bergen Israels mache ich aus ihnen ein einziges Volk unter einem einzigen König. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Allmächtige bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Hier können wir lesen, dass das Land eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass die Heidenvölker Gott erkennen werden. Aber auch Gläubige, denen das von Gott geschenkte Land nicht wichtig ist, werden erkennen, dass das Land unserem Gott doch wichtig ist. Dazu nur ein paar Verse vorher, Hesekiel 37, Vers 14. Ich erfülle euch mit meinem Geist, damit wieder Leben in euch kommt, und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Allmächtige, es angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage, ich, der Allmächtige. Also, was würdet ihr anhand dieser paar Verse sagen? Ist das Land heute noch wichtig für unseren Gott? Ihr müsst wissen, dass wir diesen Lehrblock eigentlich wie folgt beginnen wollten. Das Thema in diesem letzten Lehrblock ist mal wieder ein Thema, bei dem man sich fragen muss, können Kinder und Jugendliche die Wichtigkeit des verheißenen Landes verstehen? Die Antwort darauf ist klar, ja, das können sie. Sogar besser als viele Erwachsene. Denn sie verstehen viel klarer, was ein Geschenk ist und dass man ein Geschenk annehmen sollte. Und natürlich, dass man sich darüber freut, erst recht, wenn es von Gott kommt. Also, das war die erste Version der Einleitung, denn in der Tat könnt ihr viele Dinge im Glauben meist viel klarer und besser verstehen als wir Erwachsene. Der Grund hierfür ist, dass ihr noch nicht mit unzähligen verschiedenen Meinungen verseucht worden seid. Ihr könnt einfach das annehmen, was geschrieben steht. Steht da zum Beispiel für immer und ewig gültig, dann ist das für euch für immer und ewig gültig. Steht da, wir bekommen durch Christus das Erbe, das Abraham versprochen wurde, dann glaubt ihr auch daran, dass ihr das Erbe bekommt. Klar, das ist für euch so logisch, dass ihr euch fragt, wie man das denn überhaupt anders auffassen kann. Aber lasst euch sagen, man kann. Leider. Man hört dann nämlich oft Aussagen wie zum Beispiel, das Versprechen ist nicht für immer gültig, es ist abgeschafft. Das muss man alles anders verstehen. Es ist für uns heute nicht mehr wichtig und so weiter. Zu diesem, ob es für uns wichtig ist oder nicht, möchten wir euch eine ganz einfache biblische Formel geben. Sie lautet, was für unseren Gott wichtig ist, das muss auch für uns wichtig sein. Zum Abrunden des Themas rund um das geschenkte Land möchten wir euch zum Abschluss der Folge noch einen Gedanken mitgeben. Das von Gott versprochene Land sollte aus mehreren Gründen für uns Gläubige wichtig sein. Unter anderem auch deswegen, weil wir dort dann endlich nach Gottes Geboten leben können. Endlich ein Land, in dem Gottes Gerechtigkeit herrscht. Endlich ein Leben als wiedervereinte Familie Gottes. Endlich ein Leben in vollkommenem Frieden und göttlicher Liebe. Oder in biblischen Worten ausgedrückt, endlich das Reich Gottes auf Erden. Denn das wird dann die Erfüllung dessen, was uns der Sohn Gottes lehrt, indem er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das steht geschrieben in Matthäus 6, Vers 33. Dieses Trachten nach dem Reich Gottes ist automatisch verbunden mit dem Trachten nach dem Erbe Gottes, also dem geschenkten Land, das er seinen Kindern versprochen hat. Nur da kann es Gottes Gerechtigkeit geben. Da sich dieser Zusammenhang schon direkt wie eine Gleichung liest, wollen wir euch dazu auch noch eine kleine Formelkarte mitgeben. Sie lautet, Trachten nach dem Reich Gottes ist automatisch verbunden mit dem Trachten nach dem Erbe Gottes, also nach dem von Gott versprochenen Land. Eigentlich ganz einfach. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir möchten euch zum Abschluss noch eine Stelle vorlesen und die Folge mit einem Gebet beenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende das Amen mitsprechen. Jeremia 23, die Verse 3 bis 5. Ich selbst werde die Schafe sammeln, die noch von meiner Herde übrig geblieben sind. Aus allen Ländern, in die ich sie vertrieben habe, bringe ich sie in ihre Heimat zurück. Dort werden sie sich wieder vermehren und das Land bevölkern. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Heiliger Vater, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jeschua für deine Versprechen und deine Treue. Bitte verankere es tief in unsere Herzen, dass wir all das für wichtig halten, was für dich wichtig ist. Bitte vergib uns, wenn wir das bisher nicht so getan haben, wie du es von deinen Kindern wünschst. Und bitte mehre uns den Glauben an dich und an deine ewigen Versprechen, die du uns in deiner Güte und Gnade gegeben hast. Danke, Vater, dass du das in uns bewirken wirst. Amen. Thank you.